Was geht, Leute? Willkommen zu meinem ersten Podcast Krieger des Lebens mit Leidenschaft zum Ziel. In meinem Podcast erzähle ich euch von meinem gesamten Leben, wirklich alle Höhen, die ich hatte, alle Tiefen, aber was mir auch in dieser Zeit wirklich geholfen hat, vor allem in der schwersten Zeit, an mich selber wieder zu glauben und weiterhin fokussiert auf meine Ziele zu arbeiten. Mit diesem Podcast möchte ich wirklich viele Menschen erreichen, denen ich helfen kann, motivieren oder inspirieren und natürlich, was für sie am wichtigsten ist, niemals aufzugeben, immer stark zu bleiben in der schwersten Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit der dritten Episode. Der Erfolg ist nicht danach zu beurteilen, was ein Mensch im Leben erreicht, sondern nach den Hindernissen, die er auf dem Weg überwunden hat. So, hi Leute, willkommen zur dritten Folge, Episode. Ja, wir sind wieder zurück. Es war eine kurze, schwere Zeit, sage ich jetzt mal, wo ich viel auch nachgedacht habe wieder und sehen musste, wie komme ich zurecht im Moment. Viele Höhen und Tiefen auch in der Corona-Zeit, klar, das hat natürlich jeder, aber für mich ist es aktuell besonders wirklich hart. So, letztes Mal haben wir ja viel über das Thema von mir, Verhältnis zu Hause, mein Vater, was ist da passiert, was hat mich geprägt, warum ich so war. Das habt ihr die letzten zwei Episoden eigentlich so mitbekommen. So in dieser Episode geht es jetzt wirklich darum, ich wollte meine Träume leben. Ich bin mit 21, bin ich geflüchtet in die USA. Und das war schon ein heftiger Lebensabschnitt, den ich erleben durfte mit echt wirklich allem dabei. Ja, man fragte sich, oder ihr fragt euch vielleicht, ja, warum bin ich geflüchtet? Mir drohte für eine Zeit lang in Deutschland eine Gefängnisstrafe, der ich nicht bereit war anzutreten. Ja, was ist da passiert? An dem Vorfall, weswegen ich meine Strafe bekommen habe, oder beziehungsweise ich bin ja davor geflüchtet. Ich habe riesen Mist gebaut natürlich. Ich war 17, nein, zu der Zeit war ich schon, glaube ich, 19. Also, aber trotzdem immer noch so negativ und wirklich absolut, ich weiß nicht, ich war wirklich schlimm. Und es war mit einer meiner High Times, meiner Schlägerzeit auch, also wo ich wirklich viel, viel gestänkert habe. Mir war alles egal. Das hatte ich ja schon auch in den letzten Episoden. Da hat mich einfach nichts interessiert. Ja. An dem Vorfall war so, wir haben ein bisschen gefeiert. Wir waren in einer Bar. Ich war halt wie immer unterwegs, ne? Wie jedes Wochenende. Und gegenüber von dieser Bar war auch nochmal so eine kleine, ja, man hat immer zu uns gesagt, das war so die rechte Kneipe bei uns. Ja, und die war wirklich genau gegenüberliegend. Ja, und dann haben wir ordentlich natürlich getrunken an dem Abend, also wirklich sehr viel auch. Und dann sagte ein Kumpel zu mir, ey, der hat zu uns gesagt, scheiß Ausländer und dies und das. Und ich natürlich, ich bin ja natürlich nur mit Ausländern unterwegs, ja, ich kenne das nicht anders. Habe ich mich auch immer wohler gefühlt. Ja, weil es einfach, ja, es war eine andere Beziehung, es war eine andere Bindung zu diesen Menschen, wie jetzt zum Beispiel zu einem typischen Deutschen, ja. Ja, auf jeden Fall, ich ging in die Kneipe rein an diesem Abend und bin zu dem hin
und habe ihn gefragt, ob er das gesagt hat, ob er recht sei. Er konnte natürlich nicht antworten, ich habe halt sofort zugehauen. Und das war, glaube ich, der größte Fehler in meinem ganzen Leben. Aufgrund dessen habe ich natürlich auch wirklich die Schläge meines Lebens bekommen. Ich flog gegen Zigarettenautomat. Man hat mich über Tische geworfen. Ich bin in Stühle reingeflogen. Man hat mir, als ich auf dem Boden lag und schon die Augen zu hatte und nur meinen Kopf leicht gehoben habe ich einen Tritt gegen den Kopf bekommen, einen sehr starken Tritt auch. Man hat mit mir wirklich alles gemacht, ne, weil ich einfach ausgetickt bin dann. Also, beziehungsweise ich kam ja nur zu diesem einen Schlag und es war der erste Schlag natürlich. Und da habe ich wirklich die Schläge meines Lebens bekommen. Ja, nach dem Vorfall bin ich zusammengeklappt natürlich auch wieder ein paar Mal. Ich bin am Bahnhof komplett zusammengeklappt und da hat er mich natürlich mit dem Krankenwagen abgeholt. Ich war schon ansprechbar, aber ja, ich hatte halt ganz viele Probleme. Ich kam ins Krankenhaus für die paar Tage wegen Verdacht auf Gehirnblutungen, sowie hatte ich eine Gehirnerschütterung, eine stärkere. Ich hatte sehr viele Prellungen am ganzen Körper, jedoch wurde nur ich verurteilt, aufgrund dessen, dass der Richter auch voreingenommen war. Und der kannte mich auch seit meiner ersten Straftat. Und hatte damals auch noch erwähnt, ich weiß genau, wer Sie sind. Sie waren, als ich Staatsanwalt war, in meiner Verhandlung. Und jetzt ist Schluss. Na? Ja, er wollte mich wirklich nur noch hinter Gittern sehen. Okay, denn wir gehen zurück jetzt mal. Zu dem Rest kommen wir später. Es kam ja zu meiner Zeit in den USA zu einem wirklich heftigen Lebensabschnitt, wo ich einiges kennenlernen durfte. Ich wollte mir ein neues Leben aufbauen, aber ich hatte immer im Hinterkopf auch, dass sie mich suchen. Ich bin weggerannt von dem Staat. Ich wollte neu starten, ich wollte mir in den USA was aufbauen, nur war es auch gar nicht so leicht für mich. Ich hatte keinen Job, machte zu der Zeit dann online meine Highschool zu Ende, habe das dann auch nicht durchgezogen. Ich hatte die Motivation irgendwo nicht. Na, mir fiel einfach nichts mehr leicht. Ich hatte keine Freunde. Ich bin zwar wieder zurück in meiner alten Umgebung, habe ich aber auch nicht mehr so gekannt, wie es mal war. Mit der Familie war auch jetzt, ich meine, mit meinem Onkel, mit meinen Tanten war es jetzt auch nicht so schön, da von meiner Tante mit dem Messer bedroht worden, weil mein Onkel angeblich was gemacht hat. Es war völliger Schmarrn. Es war einfach gar nichts. Lauter so verrückte Dinge sind passiert. Aber was ja auch wieder mega schön war, ich lernte auf Battles, also ich lernte viel mehr Tänzer kennen. Ich war eher beliebter, weil ich eben aus Deutschland kam. Und da war ich natürlich dann der Deutsche. Na? Ja, ich dachte, super geil, aber weißt du, ich habe keinen Job. Ich schlafe den ganzen Tag. Ich war wirklich faul. Und mein Onkel, bei dem ich dann zuletzt eben gelebt habe, wo ich dann von meiner Tante und von meinem anderen Onkel weggegangen bin, der war dann eher so gelaunt, dass er immer gesagt hat, ach, ich habe, oder was ist gelaunt, denn seine Einstellung war, ich habe das Beste, ich werde immer das Beste haben und wenn es was Besseres gibt, dann kaufe ich mir halt das Bessere, weil ich es kann. Solche Menschen kann ich sowieso nicht leiden. Für mich ist es nicht schön. Bis ich eines Tages meine Crew kennenlernte, Battleholics Worldwide, wo ich einmal besucht habe. Das war damals im November, bin ich nach Kalifornien gefahren, nach Fullerton und habe dann meine Crew besucht, habe die dann kennengelernt und hatte eine geile Zeit. Also ich hatte die mit Abstand die geilste Zeit in meinem Leben so. Und mir ging es immer besser. Dann ging ich wieder zurück nach Arizona. Da war es dann wieder so, ja, passiert nichts. Ich bin mitten in der Wüste, alles ist so weit weg. Ich komme nirgendwo hin. Was soll ich machen? Okay, wie der Mikey halt so ist, dachte ich, scheiß drauf. Ab geht's. Ich ziehe jetzt einfach nach Kalifornien zu meiner Crew. Ja. Und dann stand ich dort einfach, bin ich mit dem Bus rübergefahren, mit dem Greyhound-Bus, und stand einfach da mit meinen zwei Koffer dort und bin dort in diese WG gezogen, wo nur B-Boys wohnten, wie B-Boy Reveal, oder da war immer jeder zu Besuch, zum Beispiel aus Mexiko, egal aus der Welt, wo du kommst, wir haben uns immer dort getroffen, wir haben alle dort die Zeit verbracht. Ja, was durfte ich auch noch kennenlernen? Also wirklich, da habe ich mir genau, das stelle ich mir vor, da könnte ich für immer leben. Das ist meine Heimat, das ist meine Welt, das sind meine Leute, das ist geil, einfach geil. Ja, und dann bin ich eben nach USA gezogen, nach Kalifornien gezogen, sorry. Und durfte auch natürlich die tolle Seite erleben, auch mega geile Erlebnisse, wie legendäre B-Boys kennenzulernen, wie den Ozone, vielleicht kennen die meisten, also so in meinem Alter und ein bisschen älter, so 40er Jahrgang, vom Film Breaking. Den durfte ich kennenlernen und habe vor ihm getanzt, wir haben geile Unterhaltungen gehabt, super geiler Mensch, Hammer, das ist für uns die absolute Legende. Oder wie B-Boy KML, der für Chris Brown auch choreografierte, zum Beispiel für den Film Battle of the Year, der hat ihn trainiert. Mega geil, krass. Wie, das waren so Impressionen, die ich, das war geil. Das ist genau das Leben, was ich wollte. Natürlich lernte ich auch die schlechten Zeiten kennen, ja, die schlechten Seiten, was mir die Banden betrifft, ja, ich war ja eigentlich live dabei. Ich sitzte vor unserem Haus, weil ich dann woanders gelebt habe. Ich hockte einfach vor unserem Haus und war am Laptop. Auf einmal kam ein Auto vorgefahren, voll schnell, und machte alle Lichter an, also wirklich alle Scheinwerfer, alles an, direkt auf mich. Ja, ich war halt in einem aktiven Viertel, wo viel Banden, also da, wo Banden regiert haben und viel, viel, viel Mist passiert. Ja, und ich war halt einfach neu, mich kannte keiner, ich war der einzigste Weiße. Ja, was soll man machen? Ich habe mich trotzdem wohlgefühlt, ich wurde akzeptiert, ja. Aber solche Ereignisse wie das mit der, das war dann tatsächlich die Polizei, das sind extra Polizisten, die für Banden zuständig sind. Und das war halt einfach in der mexikanischen Viertel. Und ich als Weißer, komisch, den kennen wir nicht. Ich meine, ich wurde auch von einem anderen Mitglied der Bande, wurde ich auch schon mit Mord bedroht. Also, dass er uns umbringt. Er hat meine Kamera geklaut und hat das halt für Drogen einfach eingetauscht. Ich habe das dann mitbekommen, ich habe das den anderen gesagt, und ja, und die haben ihn dann halt zum Beispiel zusammengeschlagen, und dann hat er uns allen mit Mord gedroht. Was ist passiert? Wir haben Kameras aufgestellt ums ganze Haus. Einer hat es dann immer die ganze Nacht beobachtet, der andere ist draußen rumgelaufen, natürlich nicht unbewaffnet. Und lauter solche Dinge. Und das hat mich halt auch so krass geprägt. Ich konnte teilweise nachts auch nicht schlafen deshalb. Oder schlecht geschlafen. Aber trotz allem, ich wusste, dass ich immer geschützt werde. Zum Beispiel auch die Straße runter. Wir sind nur die Straße runter gelaufen. Durfte ich nie alleine laufen, weil da waren die Schwarzen. Ja, die haben dann, oder die Farbigen, sorry. Die haben dann zum Beispiel die Bloods und die Crips und was auch immer, welche Gang du dir vorstellen kannst oder Bande, die du dir vorstellen kannst, die waren halt die Straße runter und die hatten halt Angst, dass mir was passiert als Weißer. Also ich konnte mich wirklich als Waise nicht wirklich, konnte nirgendwo hin. Alleine. Ja, also man musste wirklich bei sich Waffen haben, auf Deutsch gesagt, ja. Und das wirklich hauptsächlich nur, um zu schützen. Aber ich muss sagen, diese Menschen, ich habe das Leben kennengelernt, wie es sein kann, beziehungsweise wie familiär diese Menschen eigentlich sind. Ich habe die wirklich, und bis heute noch, wir reden heute noch, ich rede, bin in Kontakt mit ein paar. Und wirklich, das sind wirklich Leute, die auch für dich da sind, wenn was ist. Sie haben mir die Familie gegeben, die Liebe, sie haben sich um mich gekümmert, sie haben mich gefüttert, sie haben, wenn ich was gebraucht habe, ey, hat keiner gezögert, mir das zu kaufen. Ich hatte halt kein Geld, aber sie haben sich immer um mich gekümmert. Ja, das war so, was mich dann zu mir gesagt hat, ich muss nach Deutschland zurück. Erstmal gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich lernte natürlich ganz viele Seiten kennen. Ja, und ich habe auch mit heftigen, krassen Leuten trainiert, die für mich so Vorbilder sind. Oder ich bin auf Battles gegangen und war auf vielen Battles unterwegs, sehr, sehr viel Battles. Und hab einfach heftige Zeit. Ich habe B-Boy, Casper, Smurf, oh, einen der krassen auch, Little Rock von California Crew oder was auch immer. Das waren heftige Leute. Also ich war, habe auch meistens nur mit krasseren trainiert. Beziehungsweise vielleicht auf meinem Level natürlich auch an. Also Leute, die es lernen wollten, waren auch dabei. Aber hauptsächlich war so, war ich immer bei denen, die mich gepusht haben dabei. Ja, dann, das war so ein bisschen so, was ich erleben konnte in USA, so mal in Kurzfassung. Dann war es schon fast 2012, also wo ich dann gesagt habe, okay, ich entscheide mich, puh, ich muss zurück nach Deutschland. Mir gefällt das Leben hier nicht. Ich kann so nicht leben. Und da war es schon Februar. Ich kann mich noch genau erinnern, das war am 22. Februar 2012, entschied ich mich, ich komme zurück nach Deutschland. Die Frage war aber da, ja, ein Haftbefehl in Deutschland war auf mich. Wie komme ich nach Deutschland, ohne dass sie mich erwischen? Ich habe mir wirklich, ich habe eine heftige Reise auf mich genommen. Ich bin von Los Angeles, von LAX, bin ich nach Moskau geflogen, ja, nach Russland, nur dass ich nicht in Deutschland irgendwie oder in Europa verhaftet werde. Weil wer will schon in Europa bzw. außerhalb von Deutschland verhaftet werden und dort ins Gefängnis? Ich glaube, da geht es dir wirklich am schlechtesten, weil du nichts verstehst. Die sind ja nochmal ganz anders wie wir, die sind. Also wirklich, das wäre die Hölle für mich gewesen. Okay, und dann bin ich nach Russland geflogen. Von Russland habe ich nach einem kurzen Aufenthalt bin ich nach Prag. Und in Prag, Gott sei Dank, ich habe sehr stark gezittert bei der Passkontrolle. Der hat mich auch mehrmals angeschaut, aber ich habe meinen Stempel bekommen und bin durch, habe es geschafft, durchzukommen. Dann, das war schon, wo ich sage, ey, boah, puh, wer hat schon so viel Glück? Also ich hatte bis dahin wirklich Glück. Und ich war dann 26 Stunden auch schon unterwegs. Ja, nächstes Problem. Ich verlor meinen Koffer. Da ist einfach Panik ausgebrochen. Es ist nur noch Panik ausgebrochen. Ich wusste nicht, wie komme ich an meinen Koffer ran? Wie soll ich das machen? Ja, Gott sei Dank. Ich bin mit dem Auto natürlich nach Deutschland gefahren, wieder zurück nach Hause zu meinen Eltern. Und ja, die Polizei suchte mich natürlich. Sie wussten, ich sei da. Sie haben mich auf jeden Fall immer gesucht. Keiner hat mich natürlich bekommen. Früher, später bekommen sie dich sowieso. Dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt bereit. Ich stelle mich der Sache. Ich habe mich gestellt, ich bin zur Polizei von alleine. Habe mich der ganzen Sache gestellt, habe gesagt, ja, habe mich auch, ist gar kein Problem. Na, ich bin hier jetzt, ich bin bereit. Ja, dann ging es zum Richter. Dann wurde ich natürlich gleich in Handschellen und musste zum Richter, zum Haftrichter. Das war natürlich auch wieder dieser Richter, der mich hinter Gitter sehen wollte. Er wollte mir keine Chance mehr geben. Ich musste in Untersuchungshaft nach Ansbach. Nach ein paar Monaten Aufenthalt in Ansbach im U-Haft, nach circa 3 Monaten war das, 3 bis 4 Monate. Natürlich, also ich hatte am Anfang schon sehr viel Angst. Aber schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Wirklich nicht. Und Gefängnis, ja, ist wirklich, es ist absolut nicht schön. Man gewöhnt sich, jeder sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, ich habe mich, man gewöhnt sich irgendwo auch in einer Weise daran. Aber da habe ich dann wirklich gemerkt, das ist nicht die Zukunft. Das ist auch nicht meine Zukunft. Es kam zu dem Tag, wo ich da meine Verhandlung hatte. Ich wurde verurteilt zu 13 Monate Haft. Davon habe ich dann auch nur 9 Monate abgesessen und der Rest auf Bewährung. Es war wirklich eine sehr erfahrungsreiche, positiv sowie auch negativ. Man lernt wirklich sehr viel kennen. Und ich sag mal, es hat einfach für mich so weit kommen müssen. Es hat einfach so weit kommen müssen, dass ich es auch wirklich selber lerne. Ne? Dass ich wirklich merke, ey, das ist nicht der Weg, den du gehen musst. Oder du gehen sollst. Geh einen anderen Weg. Das ist nicht dein Leben. Du bist nicht dafür gemacht. Der Richter, wie ich gesagt habe, glaube ich, war voreingenommen. Man hörte im Gerichtssaal im Hinterzimmer, als sie sich beraten haben in meinem Chefengericht, wie sie gestritten haben. Weil die Chefin wollten, dass ich anscheinend auf Bewährung nochmal freikomme. Und der Richter wollte mir absolut keine Chance lassen. Aber auch diese Zeit hat mich ziemlich krass gestärkt. Meine Eltern zogen in dieser Zeit nach USA zurück. Ich hatte dann nicht mehr so lange, aber trotzdem, es war eine gute Zeit. Also gut lange Zeit. Meine Eltern haben sich einfach auch nicht mehr in Deutschland wohlgefühlt. Sie, vor allem mein Vater, der wollte einfach wieder nach Hause zu seinen Eltern, auch natürlich zu seinen Geschwistern. Alles, was er hatte, war dort. Er hatte sich auch nicht mehr in Deutschland wohlgefühlt, so wie auch meine Mama nicht. Und bis heute war das, auch wenn es für mich ein bisschen hart war am Anfang, war das aber die beste Entscheidung, die man treffen konnte. Sie mussten zurück. Sie mussten einfach ihr Leben dort genießen. Wie ging es weiter? Das erfahrt ihr alles in der 4. Episode. Da wird es natürlich ein bisschen länger auch gehen. Ich werde die Episode länger gestalten. Ich danke euch alle, die wirklich reinhören. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie gut das mir auch tut, euch zu erzählen und euch vielleicht zu motivieren, zu stärken. Wirklich, wenn man im tiefsten Punkt des Lebens ankommt, dass es immer machbar ist, einfach aufzustehen, Arsch zusammenbeißen und durch das geht, das, was man getan hat, beziehungsweise wo man einfach stehen bleibt. Ich sage immer, stay motivated. Viel Spaß mit der dritten Episode. Danke.